Wir haben über die Worte von Jesus gesprochen, dass der Mensch eben nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wir haben über das Bild des Weinstocks und der Reben gesprochen, dieser engen Verbindung, die Jesus sich mit uns wünscht, aus der wir alles bekommen, was wir zum Leben brauchen, wo wir alles bekommen, was uns hilft, ein fruchtbares Leben zu leben. Letzten Sonntag hat Werner eine tolle Predigt über die Bedeutung von Brot und Wein im Abendmahl gehalten. Jesus, der seinen Körper hat zerbrechen lassen, damit wir leben können. Jesus, der sein Blut vergossen hat, das uns von aller Sünde und Schuld reinigt. Und heute ist unser letztes Thema ein Vers aus dem Vater Unser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich möchte zu Beginn gerne noch beten. Vater unser im Himmel.
Ja.
Unterbrich mich nicht, ich bete.
Aber du hast mich doch angesprochen.
Ich? Dich angesprochen? Nein, eigentlich nicht. Aber das beten wir halt so. Vater unser im Himmel.
Da schon wieder. Du rufst mich an, um ein Gespräch zu beginnen, oder? Also worum geht's?
Geheiligt werde dein Name.
Meinst du das ernst?
Was soll ich ernst meinen?
Ob du wirklich meinen Namen heiligen willst, was bedeutet das denn?
Es bedeutet, meine Güte, ich weiß nicht, was es bedeutet. Woher soll ich das wissen?
Es heißt, dass du mich ehren willst, dass ich dir einzigartig wichtig bin, dass dir mein Name wertvoll ist.
Ja, das verstehe ich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Willst du das wirklich? Dein Wille schien mir in letzter Zeit wichtiger als mein Wille.
Darüber müsste ich erst nachdenken.
Ich will, dass dein Leben in Ordnung kommt, dass du von meinem Herzen her für andere denken lernst, dass allen Menschen geholfen wird und sie die Wahrheit erkennen, auch in deiner Familie, deinen Freunden, deinen Nachbarn und deinen Arbeitskollegen. Ich will, dass Kranke geheilt, Hungernde ernährt, Trauernde getröstet und Gefangene befreit werden. Denn alles, was du diesen Leuten tust, tust du dann für mich.
Naja, aber wenn ich ehrlich bin, dann gibt es ja auch noch andere in unserer Gemeinde. Schau dich doch mal um. Warum sagst du das gerade mir?
Entschuldige, ich dachte, du betest wirklich darum, dass mein Reich kommt und mein Wille geschieht. Das fängt nämlich bei der Person an, die darum bittet.
Das leuchtet mir ein. Aber kann ich jetzt bitte weiter beten? Unser tägliches Brot gib uns heute.
Gerne versorge ich dich mit allem, was du zum Leben brauchst. Ich würde mir wünschen, dass du etwas dankbarer bist, dass es dir so gut geht. Außerdem beinhaltet deine Bitte die Verpflichtung, etwas dafür zu tun, dass auch die Hungernden ihr tägliches Brot bekommen.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen.
Und was ist mit Sabrina?
Sabrina? Jetzt fang dich auch noch mit der an. Du weißt genau, dass sie mich öffentlich blamiert hat und die spricht oft so arrogant und so dumm. Wirklich. Außerdem hat sie...
Ich weiß. Und dein Gebet?
Meint dich nicht so.
Jetzt bist du wenigstens ehrlich. Tut es dir eigentlich gut, mit so viel Bitterkeit und Abneigung im Bauch herumzulaufen?
Nein, es macht mich ganz krank.
Siehst du, es tut ihr selbst nicht gut. Vergib ihr. Das bedeutet nicht, dass sie sich richtig verhalten hat, aber es wird ihr Frieden ins Herz bringen.
Ich weiß noch nicht, ob ich mich dazu überwinden kann.
Ich helfe dir dabei.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Nichts lieber als das. Meide Personen oder Situationen, durch die du versucht wirst.
Wie meinst du das?
Du kennst doch deine schwachen Punkte.
Schon gut. Ich weiß, wovon du sprichst. Ich glaube, das ist das schwierigste Vaterunser, das ich je gebetet habe. Aber es hat zum ersten Mal was mit meinem Leben zu tun.
Schön, wir kommen vorwärts. Bete ruhig zu Ende.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weißt du, was ich herrlich finde? Wenn Menschen wie du anfangen, mich ernst zu nehmen, echt zu beten, mir nachzufolgen und dann das tun, was mein Wille ist. Wenn sie merken, dass ihr Wirken für das Kommen meines Reiches letztlich sie selbst glücklich macht.
Ja, ja, Ihr habt es gemerkt, eine gespielte Situation, die aber verdeutlichen soll, dass es beim Beten eben nicht um leere Worte geht, die wir vortragen, sondern um ein bewusstes Hinwenden zu Gott. Und das sehen wir auch, wenn wir in die Stelle schauen, wo Jesus uns das Vaterunser gelehrt hat, dann tat er das im Hinblick darauf, weil es Menschen gab, die meinten, mit vielen und schönen Worten Gott und Menschen beeindrucken zu können. Und Jesus sagt dazu das Folgende. Ich lese mal aus Matthäus 6, die Verse 6 bis 8. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Und dann lehrt Jesus das Vaterunser. Vielleicht denkt sich ja der ein oder andere jetzt auch, warum möchte Gott denn, dass wir ihn bitten, wenn er gerade eben gesagt hat, dass er schon weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Und ich glaube, dass es einfach darum geht, weil er ein Gott ist, der in Beziehung mit uns leben möchte. Das beinhaltet, dass er möchte, dass wir mit ihm reden, dass wir unser Herz, unsere Anliegen ihm einfach mitteilen, dass er möchte, dass wir unseren Blick ganz bewusst zu ihm richten und von ihm alles erwarten, was wir brauchen. Ja, unser Thema heute, unser tägliches Brot, gib uns heute. Der erste Punkt ist, es geht hier um eine Bitte der täglichen Versorgung. Brot, ein Grundnahrungsmittel. Ich weiß nicht, welche Bilder in deinen Kopf schießen, wenn du an Brot denkst. Die Geschmäcker sind ja bekanntlicherweise verschieden und auch jedes Land hat so seine Eigenarten. Ich muss euch ehrlich sagen, wenn wir in Urlaub waren, oft 2 Wochen und kommen zurück, dann ist das Erste, was ich essen will, ein Vollkorn-Dinkelbrot mit Salami. Weil es ganz oft nur dieses Knautschebrot gibt und es geht eine Zeit und irgendwann merkst du, oh, man kann es wirklich nicht mehr essen und dann denke ich, oh, ein richtig gutes Vollkornbrot. Ja? Genau, vielleicht denkst du an Schwarzbrot, ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Mein Mann liebt Schwarzbrot, bei uns gibt es immer Schwarzbrot zu Hause. Vielleicht denkst du wie ich an Dinkel-Vollkornbrot. Vielleicht denkst du auch einfach an ein gutes Bauernbrot. Oder, wie es in anderen Ländern üblich ist, in Frankreich vielleicht an das Baguette, in den skandinavischen Ländern an Knäckebrot, in Indien super leckeres Naan, im Iran und in der Türkei an Fladenbrot. In Amerika an schreckliches Toastbrot. Ich bin in Amerika durch den Supermarkt und habe, das muss doch irgendwo gescheites Brot geben, gell? Und dann findet man riesen Regale und überall ist nur so Schwabbelbrot drin. Oh. Genau, oder vielleicht auch helles afrikanisches Brot, je nachdem, wo ihr herkommt, was ihr so gewohnt seid. Oder vielleicht denkst du auch das Folgende. Du bist auf Diät und sagst, am besten gar kein Brot. Böse Kohlenhydrate, die muss man meiden. Wie auch immer. Wir Deutschen sind Brotweltmeister. Ich habe nochmal nachgelesen, es gibt in Deutschland mehr als 300 verschiedene Brotsorten. In keinem Land der Erde gibt es mehr verschiedene Brotsorten als bei uns. Von daher passt die Bitte nach dem täglichen Brot bei uns tatsächlich auch gut, auch wenn es für uns als Menschen, die wir in einem der reichsten Länder der Welt leben, bei der Bitte um unser Brot nicht tatsächlich diese Verknüpfung besteht mit der Angst, am nächsten Tag vielleicht nichts mehr zu essen zu haben. Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, muss bei uns in Deutschland keiner Hunger leiden oder eben Angst haben, dass er nicht weiß, wie er über die Runden kommt. Unter den älteren Menschen gibt es sicher noch den einen oder anderen, der aus Kriegszeit Erinnerungen hat, wie es daran ist, Hunger zu haben, wirklich so Angst, um das tägliche Brot zu haben. Vielleicht auch ist der ein oder andere hier, der aus anderen Ländern kommt, der durchaus diese Erfahrung selbst gemacht hat, nicht genügend zu essen zu haben. Und weltweit ist es wirklich so, dass Hunger eine bittere Realität ist für viele, viele Menschen. Ich habe nochmal nachgelesen, die neuesten Zahlen besagen, dass über 800 Millionen Menschen weltweit täglich an Hunger leiden. Und dass das etwa jeder neunte Mensch ist. Bedeutet einfach, dass die Bitte um unser tägliches Brot die tatsächliche Versorgung mit Nahrungsmitteln einschließt. Und nur weil uns das vielleicht nicht unmittelbar betrifft, weil wir einfach gut versorgt sind, es nicht heißt, dass das weltweit nicht ein überaus relevantes Thema ist. Ich glaube, wie in diesem Gebet vorhin, ist es wirklich so, dass wir uns bewusst machen sollten, dass es uns gut geht. Dass wir dankbar sein dürfen, dass wir uns jeden Tag aussuchen dürfen, was wir essen, dass wir eine große Auswahl haben, nicht nur im Brot, sondern auch in dem, einfach was wir jeden Tag gerne essen wollen und dass es nicht selbstverständlich ist. Ich kann mich erinnern, wie ich mal eine Missionsreise nach Indien gemacht hatte, da sind wir durch den Slum gelaufen. Und dann hat Matthias danach zu mir gesagt, und Kada, was hast du dazu beigetragen, dass du nicht hier geboren bist, sondern in Deutschland? Und ich weiß, dass sich diese Frage ganz tief in mir festgesetzt hat, weil ich ehrlich sagen musste, ich habe überhaupt nichts dazu beigetragen. Es ist ein Geschenk, dass ich in diesem Land geboren bin, dass ich hier leben darf und ich habe nichts dazu getan, dass es so ist. Es geht also um die tägliche Versorgung, wirklich mit Nahrungsmitteln, mit dem, was wir zum Leben brauchen, aber es geht weit darüber hinaus. Das ist mein zweiter Punkt. Jesus sättigt unseren Hunger. Sehr interessant finde ich die Aussage von Jesus in den Ich-Bin-Worten, wo er von sich selbst sagt, ich lese Johannes 6, die Verse 34 und 35. Das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot, baten sie ihn. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Im Vaterunser geht es also um das tägliche Brot, es geht aber um weit mehr an Versorgung wie nur die Beschränkung darauf. Wie das Brot uns als Grundnahrungsmittel am Leben erhält, zieht Jesus den Vergleich, dass er das wahre Brot des Lebens ist, das Gott den Menschen gibt, damit sie ewiges Leben bekommen. Jesus sagt, dass wenn wir zu ihm kommen, unser Hunger und unser Durst ein für alle Mal gestillt wird. So, was meint Jesus denn damit, wenn er das sagt? Ich glaube, er meint, dass es viele Dinge gibt, die erwecken den Anschein, uns satt zu machen. Und wir meinen, nur wenn wir dieses oder jenes haben, dann sind wir innerlich gesättigt. Nur wenn wir das oder das haben, dann geht es uns richtig gut. Ganz vorne mit dabei ist sicher der Wunsch nach einem richtigen Partner. Wenn ich nur den richtigen Partner hätte, dann wäre vielleicht ein bisschen von dieser Leere in meinem Leben gefüllt. So ab einer bestimmten Lebensphase kann es der Wunsch nach eigenen Kindern sein. So wenn ich nur Kinder hätte, dann, glaube ich, wäre ich gesättigt. Es kann bei anderen sein, die richtige Arbeit. Wenn ich nur die richtige Arbeit hätte, dann könnte ich zufrieden sein. Wenn ich nur mehr Geld hätte und mir das und das leisten könnte, dann wäre ich zufrieden. Vielleicht ist es Anerkennung, die dir fehlt. Du hättest gern mehr Erfolg, eine Karriere, vielleicht geht es um Selbstverwirklichung. Man kann aber auch mit komplett anderen Dingen versuchen, sein Leben zu füllen. Mit Sport, mit Kunst, mit Musik, mit Hobbys. Alles, gegen das gar nichts zu sagen ist. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, so toll und gut und richtig und beschenkend diese Dinge auch sind, wenn wir sie erleben dürfen, nicht selten merken wir, dass wenn wir haben, was wir wollten, es uns doch nicht das gibt, was wir meinten, es uns geben würde. Und wir merken, dass es da trotzdem etwas in uns gibt, wo ein Hunger und eine Sehnsucht nach mehr ist, die sich dadurch auf Dauer eben nicht sättigen lässt. Als Menschen wünschen wir uns, gesättigt zu sein. Wir wünschen uns, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden. Wir wünschen uns, ein Leben ohne Mangel zu leben. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch diese Sehnsucht nach Gott ganz tief in sich trägt. Die hat Gott in unser Herz gepflanzt. In der Bibel heißt es, dass Gott die Sehnsucht nach dem, was ewig ist, die Sehnsucht nach dem, der ewig ist, ganz tief in unser Herz gegeben hat. Und diese Sehnsucht kommt immer wieder hoch. Und wir können versuchen, diese Sehnsucht mit allem Möglichen zu stopfen. Und manchmal gelingt es super, auch eine ganze Zeit lang. Aber wenn wir ehrlich sind, irgendwann kommt diese Sehnsucht nach Gott wieder nach oben, weil wir zu dieser Beziehung mit Gott geschaffen sind. Und wir können versuchen, das zu verdrängen, wir können es versuchen, auf die Seite zu schieben. Das ändert nichts daran, dass Gott diese Sehnsucht nach sich selbst in uns gelegt hat und dass er allein diese Sehnsucht stillen und sättigen kann. Jesus sagt schlussendlich in diesen Versen nichts anderes als: Am Ende des Tages werden dich all die anderen Dinge nicht satt machen. Nur ich bin der, der dir geben kann, was dich wirklich satt macht. Und das ist möglich, selbst in Umständen, die nicht ideal sind, selbst in Umständen, die herausfordernd sind, die wir uns vielleicht manchmal nicht gewünscht hätten. Ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus uns satt machen kann, auch wenn es Herausforderungen und Schwierigkeiten in unserem Leben gibt. Das hat das eine gar nichts mit dem anderen zu tun. Und dennoch glaube ich, dass Jesus unseren Hunger nach Leben, diesen Hunger nach Beziehung mit ihm stillen will. Und dass wir in der Beziehung mit ihm das finden, was uns geistlich wirklich satt und zufrieden macht. Übrigens fand ich es interessant, in den Vorbereitungen auf die Predigt habe ich festgestellt, dass Bethlehem, da wo Jesus geboren ist, übersetzt Haus des Brotes bedeutet. Ja, also das Brot des Lebens, was wie Jesus sich selbst betitelt, ist geboren in einem Ort, das Haus des Brotes bedeutet. Ich fand es einfach ein interessanter Zwischenvermerk, etwas Spannendes, was wirklich eine interessante Aussage auch in sich trägt. So, Jesus sagt von sich selbst: Ich bin das Brot des Lebens, nur bei mir findest du, was dich wirklich satt macht. Und so ist mein dritter Punkt: Sorgst du noch oder vertraust du schon? Bisschen abgewandelter IKEA-Werbespruch. Sorgst du noch oder vertraust du schon? Vertrauen wir Gott, dass er uns wirklich versorgt? Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich möchte lesen aus Matthäus 6, die Verse 25 bis 27 und dann 33. Da heißt es: Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. In Vers 33 heißt es dann: Gebt nur Gott und seinem Reich den ersten Platz in eurem Leben. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Spannende Verse, auch herausfordernde Verse. Sagt Jesus hier, dass alles immer einfach sein wird? Nein, das sagt er nicht. Er sagt sogar, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber er sagt, dass er ein guter und fürsorglicher Vater ist, dem es wichtig ist, wie es uns geht, und der verheißen hat, sich um uns zu kümmern. Und mit dieser Verheißung, wenn wir ihn und sein Reich an erste Stelle setzen, er uns alles geben wird, was wir zum Leben brauchen. Und meine Erfahrung ist, weit darüber hinaus. Ich habe das so oft erleben dürfen und ich habe auch schon öfter gesagt, diesen Vers 33, gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz, das würde ich mit meinem Leben unterschreiben, weil ich das einfach erfahren habe, dass es wahr ist. Da, wo wir Gott und seine Sache an erste Stelle setzen, selbst wenn es uns vermeintlich erstmal einen Preis kostet, wird immer Segen in unser Leben bringen und das freisetzen, was wir brauchen und sogar weitaus mehr. Ich habe gedacht, ich nehme euch mal ein paar Beispiele mit hinein, wo wir das erlebt haben. Vielleicht kennt der eine oder andere die eine oder andere Geschichte auch schon, aber das macht es einfach nochmal praktischer. Wie Michael und ich geheiratet haben, hatten wir beide nicht viel Geld. Wir hatten beide eine sporadische Wohnungseinrichtung. Und so mein Gedanke war, ja, wenn wir heiraten, dann richten wir uns richtig toll ein. Das war der Plan. Fakt war, so eine Hochzeit kostet ja auch Geld. Und schlussendlich ist am Ende dann nicht mehr viel übrig geblieben. Und es war für mich echt nicht so leicht, weil ich gerne es schön habe. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe es einzurichten, zu dekorieren, wenn die Sachen zusammenpassen und so. Und dann war das so, ich habe sogar spaßig 2-3 Mal gesagt, leider haben wir keinen reichen Großonkel in Australien, der dann in der Hochzeit zufällig auftaucht und irgendwie eine Wohnungseinrichtung sponsert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, es ist egal, es ist nicht wirklich wichtig. Jesus, ich hätte zwar gerne eine schöne Wohnungseinrichtung, aber wenn nicht, machen wir halt Schritt für Schritt, so wie es geht, finanziell kaufen wir uns dann halt Dinge, ist auch in Ordnung, das wirklich Wichtige habe ich ja. Und dann war es so, dass Michaels bester Freund damals seine Wohnung komplett neu eingerichtet hatte, aber durch eine verändernde Lebenssituation seinen kompletten Haushalt verändern wollte und uns zu unserer Hochzeit eine komplette Küche geschenkt hat mit einem teuren Siemens-Kühlschrank, eine komplette Wohnzimmergarnitur mit Couch, Vitrine. Und wer einen Tom kennt, weiß, der hat einen super guten Geschmack. Das war super schönes Zeug. Plus einen riesengroßen Schreibtisch und einen Bürosessel. Und wir waren fast komplett eingerichtet mit richtig schönen Sachen, haben nur noch ein Bett und einen Schrank gebraucht für unser Schlafzimmer. Und es war so, dass ich gedacht habe, wow, Gott, du versorgst uns wirklich mit allem, was wir brauchen. Wir haben das Zeug bis heute, es ist super. Ja? Und es war einfach so schön zu erleben, wie Gott treu ist. Eine andere Sache war, als ich entschieden habe, dann die Kandidatenschule zu machen, also die Bibelschulausbildung, und dann klar war, ich werde in der Gemeinde angestellt, habe ich ja meinen Arbeitsvertrag in der Praxis, in der ich gearbeitet habe, kündigen müssen. Und es war klar, mit der Anstellung in der Gemeinde und dem Umzug nach Landau, hier die Wohnung ist wesentlich teurer, und da ich ja noch kein fertiges Gehalt bekommen habe, weil ich ja noch in der Ausbildung war, war es schlussendlich so, dass uns etwa 200 Euro im Monat gefehlt hätten, um gut über die Runden zu kommen. Und dennoch hatte ich den Eindruck, dass dieser Schritt richtig und dran ist. Und dann weiß ich noch, dass ich gebetet habe, Gott, es fordert mich ganz schön heraus, dir jetzt wirklich zu glauben, dass wenn ich dich und dein Reich an erste Stelle setze, dass du uns wirklich versorgen wirst mit allem, was wir brauchen, wenn du schwarz auf weiß vor dir hast, dass es am Schluss nicht reichen wird. Und dann haben wir aber entschieden, diesen Schritt trotzdem zu gehen, im Glauben und Vertrauen darauf, dass Gott uns versorgen wird. Und ich habe gekündigt und in der Gemeinde unterschrieben. Und ich weiß nicht, 2-3 Wochen später ruft die Regina mich an. Ich weiß nicht mehr, wie es zu den Umständen kam. Gehaltsrichtlinien haben sich geändert, andere Klasse, wie auch immer. War es so, dass es eine Gehaltsveränderung gab von 200 Euro im Monat höher. Das war so, das kannst du nicht machen. Ja, das sind Dinge, wo Gott manchmal einen Vertrauensschritt fordert, und wenn wir ihn gehen, und dann zeigt er uns, dass er treu ist. Wir haben im Hauskreis Leute, die erzählt haben, dass sie eine ähnliche Situation erlebt haben, dass ihnen ein bestimmter Betrag gefehlt hat und sie gebetet haben. Und dann kamen Menschen und haben gesagt, Gott hat uns aufs Herz gelegt, diesen Betrag euch zu geben. Das ist einfach stark, ja. Eine andere Situation war, wisst ihr vielleicht noch, diese Reise nach Amerika, wo ich so gerne auf diese Konferenz wollte und dorthin und gemerkt habe, das ist viel zu teuer. Ich kann das nicht bezahlen mit Hotel und Auto und allem, und ich lege das vor Gott und ich bewege das vor ihm. Und am Abend kommt diese Freundin aus Pforzheim und sagt, hey, ich werde nach Amerika reisen, genau dorthin, wo ich hin wollte. Und wir haben schon ein Ferienhaus und ein Mietauto und wir sind zu viert und hätten noch ein Bett frei, kommst du mit? Da denkst du, es haut im Fass den Boden aus. Ich habe gesagt, kannst du es nochmal sagen? Und dann hat sie es nochmal gesagt. Und dann war das dadurch, dass wir die Kosten teilen konnten und nicht im Hotel waren, sondern in einer Ferienwohnung, alles andere durch fünf, war das erschwinglich. Und was dazu kam, war, dass liebe Menschen innerhalb von 3 Wochen sich von Gott haben aufs Herz legen lassen, mich zu unterstützen. Und ich hatte 600 Euro, glaube ich, in 3 Wochen von Menschen, die einfach sagen wollten, wir freuen uns und wir wollen, dass du das machen kannst und wir unterstützen das. Und dann hat schlussendlich das eine Ehepaar die kompletten Autokosten noch übernommen. Also da war einfach eine totale Versorgung da. Und eine letzte Geschichte. Ich hatte von einem jungen Mann gehört, von dem ich weiß, dass er später nach Tansania möchte als Missionar. Jemand, den ich sehr gerne mag. Und er hatte so ein Newsletter geschickt und geschrieben, dass er jetzt für eine Zeit nach Tansania geht, bevor er dann eben ganz auswandern wird. Und während ich das lese, merke ich, wie Gott zu mir spricht und sagt, unterstütz ihn mit so und so viel Geld. Und dann habe ich auf mein Konto geguckt und habe gedacht, gut, wenn ich das mache, ist halt nichts mehr da für den Monat. Und es kam immer wieder, mach das, das ist richtig und das ist dran. Habe ich gesagt, gut Gott, ich habe schon so oft erlebt, du versorgst uns, du lässt uns nicht im Stich. Ich überweise das Geld komplett. Schön war, kaum hatte ich das gemacht und mit ihm geschrieben, schreibt er zurück, bis eben wusste ich noch nicht, wie ich den Flug finanzieren soll. Ich danke dir von Herzen. Das hat mich so glücklich gemacht, mehr wie dieses Geld auf dem Konto mich hätte je machen können. Wirklich, weil er erlebt hat, Gott sieht mich und Gott versorgt mich. Und ich erzähle euch das jetzt nicht, dass ihr denkt, oh, was die Katha da Tolles gemacht hat, sondern ich erzähle das, weil Gott treu ist und weil er uns versorgt, wenn wir bereit sind, im Glauben und im Vertrauen Schritte auf ihn zuzumachen. Ich habe das gemacht und das Konto war leer. Interessanterweise, wir haben so eine Ablage im Wohnzimmer, da kommt immer die neueste Post drauf. Die hatte ich eine Woche davor komplett durchsortiert. Ich wusste, da lag kein weißer Umschlag. Ich komme nach Hause, gucke das durch und sehe, da ist ein weißer Umschlag, mache den auf, sind da 200 Euro drin. Dann habe ich zu Michael gesagt, Michael, du hast da einen Umschlag mit 200 Euro liegen. Dann sagt er, nee, von mir ist das nicht. Da ich sagte, ja, von mir ist es auch nicht. Von wem ist es denn? Ja, also von ihm ist es sicher nicht. Ich wusste, ich habe eine Woche davor den Stapel durchsortiert, da war kein weißer Umschlag mit Geld drin. Okay, dann geht's los im Kopf, ja. Wer war denn da? Mein Papa war da und meine Tante waren da. Es war ja im Haus, ne, nicht draußen. Ich habe meinen Papa angerufen. Papa, hast du Geld mitgebracht und hingelegt? Papa, nein, ich weiß nicht, wovon du redest. Habe ich gesagt, frag mal die Mama, ob die das vielleicht irgendwie, Mama war es auch nicht. Habe ich meine Tante angerufen, habe gedacht, mach's taktisch klug. Geni, ich habe den Umschlag von dir gefunden mit dem Geld drin. Sagt sie, was für Geld? Ja, dann habe ich gesagt, ja, den du da hingelegt hast. Weil ich gedacht habe, ich muss da taktisch klug sein. Sagt sie, nee, von mir ist es nicht. Ich würde dir gerne geben, aber ich habe das selbst gerade nicht. Fakt ist, wir wissen nicht, wo dieses Geld herkam. Aber da lag ein weißer Umschlag mit 200 Euro drin. Und es hat gut gereicht, bis das nächste Geld kam. Ja, und ich habe so oft und so vielfältig erlebt, dass wenn wir treu sind im Geben von dem, was Gott von uns möchte, ob das um Zehnten geht, ob das um Dinge geht, die er auf unser Herz legt, zusätzlich die Opfer sind, dann lässt er uns nicht hängen. Er gibt uns das, was wir zum Leben brauchen und oft weit darüber hinaus. Und ich bin so felsenfest überzeugt, dass Gott ein guter und ein treuer Versorger ist, dass ich euch nur Mut machen kann, dem nachzuspüren, was er auf euer Herz legt, auch wenn das Glaubensschritte bedeutet, auch wenn das bedeutet, man muss wirklich einen Schritt manchmal auch ins Ungewisse gehen, weil ihr sehen werdet, dass es Gottes Segen freisetzen wird. Könnt ihr euch noch mehr Geschichten erzählen, aber ich denke, jetzt ist gut. Ich will euch Mut machen, Gott zu vertrauen, ihn und seine Sache an erste Stelle zu setzen, seine Gebote und Worte ernst zu nehmen, weil sie etwas machen mit unserem Leben. Gott hält seine Zusagen, er ist vertrauenswürdig. Ich möchte auch noch ein paar Worte sagen zu faulen Kompromissen. Manchmal sehe ich, wenn es um den Bereich von Versorgung und Finanzen geht, dass Menschen sehr anfällig werden, faule Kompromisse zu machen. Dass man anfängt, auch ein bisschen Schwarzarbeit hier oder da, fällt ja keinem auf, machen andere ja auch. Wenn es darum geht, wir haben zu wenig, dann zapfen wir es doch vom Zehnten ab und geben nicht das gesamte Geld ins Reich Gottes. Manchmal geht es darum, dass Menschen in ungeklärten Verhältnissen leben weiterhin, einfach weil sie denken, wenn sie da Ordnung reinbringen, dann bringt es finanzielle Einbußen mit sich. Leute, ich möchte euch wirklich Mut machen, fangt nicht an, faule Kompromisse einzugehen, weil damit laden wir jemand in Bereiche unseres Lebens ein, den wir da nicht haben möchten. Da, wo wir anfangen zu tricksen und uns rumzuschlängeln und mit Unwahrheiten und Lügen irgendwie durchzukommen in dem Gedanken, dann geht es uns vielleicht besser oder dann haben wir was, was wir so nicht hätten. Das sind faule Kompromisse und faule Kompromisse zeigen sich so, dass irgendwann sichtbar wird, dass es faul ist. Das sieht nur von außen gut aus und das sieht nur wie eine Zeit lang aus, du hast da was gewonnen. Aber wenn du in diesen Apfel reinbeißt, dann merkst du, dass da Würmer drin sind und dass er schon total verschimmelt ist und dass du ihn eigentlich ausspucken musst. Ja, möchte euch Mut machen, seid ehrlich im Umgang mit Versorgung, mit Geld, mit Finanzen, weil wenn wir das tun, Gott seinen Segen gibt. Und wenn wir anfangen, da irgendwie krumme Wege zu gehen, dann nehmen wir Segen Gottes von unserem Leben weg. Und das wünsche ich einfach keinem. So, und das Gute ist, dass wir immer die Möglichkeit haben, auch umzukehren. Dass wir Dinge, wenn wir merken, Dinge sind nicht in Ordnung, wir sind da, leben da nicht korrekt, dass wir es Gott bringen dürfen, dass wir unsere Schuld bekennen dürfen, dass wir sagen dürfen, Jesus, ich gebe dir das, ich bitte dich um Vergebung, komm du, reinige du mich und hilf mir, anders zu leben. Hilf mir, dir wirklich zu vertrauen, weil in solchen Sachen zeigt sich, wem wir wirklich glauben und wem wir wirklich vertrauen. Sachen aussprechen, was wir glauben, ist ganz einfach. Wirklich entscheidend wird, wenn es konkrete Schritte braucht. Wenn wir Entscheidungen treffen müssen, die bedeuten, vielleicht sieht es erstmal schlechter aus. Wenn wir entscheiden müssen, unser Vertrauen über den Verstand zu setzen. Das war der Eindruck, den die Ute heute hatte. Ja? So, nicht den eigenen Verstand an erste Stelle zu setzen, sondern das, was das Wort Gottes sagt. Und Leute, wir haben heute gesungen, meine Augen werden Wunder sehen. Wisst ihr, wann Wunder Gottes freigesetzt werden? Die werden freigesetzt, wenn wir anfangen, Schritte aufs Wasser zu gehen. Wenn wir anfangen, uns aus dem Gewohnten und Sicheren rauszubewegen und in eine völlige Abhängigkeit von Gott kommen und dem, dass sein Wort war, ist und dass er hält, was er verspricht. Wenn wir uns immer in der Sicherheit bewegen, wo wir es in Kontrolle haben, werden wir keine Wunder sehen. Wenn wir Wunder sehen wollen, müssen wir bereit sein, uns voll und ganz auf Jesus zu schmeißen, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben. Und dann werdet ihr erleben, das verspreche ich euch, dass Gott Wunder wirken wird und dass ihr erleben werdet, wie er euch versorgt, wie er sich um euch kümmert und dass ihr am Ende nicht den Kürzeren ziehen werdet. Ich bin zu 100% davon überzeugt, wenn wir in Gottes Ordnungen leben, das sagt uns Vers 33, seine Sache, sein Reich an erster Stelle schließen, das beinhaltet auch seine Gebote und Ordnungen, dann versorgt uns Gott mit dem, was wir zum Leben brauchen. Punkt. Die Taktik des Feindes ist, Zweifel in unser Herz und in unsere Gedanken zu bringen, ob Gott wirklich gut ist. Das ist, siehst du durch die ganze Bibel. Der Teufel kommt in den Garten Eden und sagt zu Adam und Eva, sollte Gott gesagt haben. Ja, was macht er? Er bringt Zweifel. Hat Gott das wirklich gesagt? Ist wirklich Verlass auf das, was Gott gesagt hat? Wir sehen das, als er Jesus in der Wüste versucht, kommt er und sagt, ja, Gott hat doch gesagt. Und dann fängt er an, das Wort Gottes zu verdrehen. Der Feind arbeitet damit, Zweifel in unser Herz und in unseren Glauben zu bringen, ob Gott wirklich gut ist, ob wir uns wirklich auf ihn verlassen können und ob wir, wenn wir seinen Geboten treu sind, am Schluss nicht etwas verlieren. Und ich möchte euch da einfach ermutigen, vorsichtig zu sein, wenn ihr merkt, da kommen solche Gedanken, die einfach auch entschieden von euch zu weisen und sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir auch über den Umständen, dass dein Wort wahr ist und dass ich es erleben werde, wie du eingreifst und Situationen zum Guten wendest. Zeig mit deinem Leben, mit deinem Geld, mit deinem Verhalten, wem du nachfolgst und wem du dein Vertrauen schenkst. Bitte um unser tägliches Brot begleiten viele wunderbare Verheißungen Gottes, seiner Fürsorge und seiner Versorgung. Gott möchte, dass wir uns an ihn wenden mit dem, was wir zum Leben brauchen. Ob es um die tatsächliche tägliche Versorgung mit Nahrungsmitteln geht, ob es um die Versorgung geht mit dem, was wir einfach brauchen, um leben zu können, vielleicht eine Wohnung, vielleicht Kleider, was auch immer. Ob es übergeordnet über diese Sehnsucht in uns geht nach echtem Leben, nach dem, der in uns diese Sehnsucht nach sich selbst gelegt hat. Jesus möchte dieses Brot des Lebens für uns sein, das über dieses Leben hinausreicht, indem er sagt, dass wer an ihn glaubt, ewiges Leben bekommt. Das Brot des Lebens beinhaltet ewiges Leben. Dass du weißt, wenn ich zu Jesus gehöre, wenn ich einmal von dieser Welt gehen werde, dann werde ich nicht sterben, sondern mit Jesus auferstehen zu einem neuen Leben. Und ich möchte uns Mut machen, wenn wir Gott bitten um unser tägliches Brot, um unsere Versorgung, ihm zu vertrauen, dass er es gut meint und dass er seine Verheißungen hält. Und vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Ich bin noch gar nicht so, dass ich von diesem Brot des Lebens schon geschmeckt habe. Dann möchte ich dich einladen mit einem einfachen Gebet, Jesus in dein Leben einzuladen, ihm dein Vertrauen auszusprechen, weil er gute Gedanken über dir hat. Und ich möchte euch bitten, mal eure Augen zu schließen. Ich möchte einfach in die Runde fragen. Und wenn du da bist und sagst, das möchte ich, dann streck mir deine Hand entgegen und dann beten wir alle gemeinsam ein Gebet. Und wenn du das ehrlich und aufrichtig betest, dann darfst du wissen, dass Jesus dich annimmt und dass du sein Kind bist. So möchte ich fragen, ist heute Morgen jemand da, der sagt, ich kenne diesen Jesus noch nicht als dieses Brot des Lebens, als den, der diese Sehnsucht in mir sättigt. Dann möchte ich dich bitten, mir jetzt ein Handzeichen zu geben, dass wir gemeinsam beten können. Ist jemand da heute Morgen? Frag noch einmal, ist jemand da, der sagt, ich möchte diesen Schritt auf Jesus zugehen und ihm mein Vertrauen aussprechen? Ja, danke. Ja, dann lade ich uns ein, dass ihr mir dieses Gebet einfach nachsprecht. Herr Jesus Christus, ich komme nun zu dir. Komm du in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich möchte dir nachfolgen und dir gehorchen. Danke, dass du mich liebst und annimmst. Danke, dass ich nun dein Kind sein darf. Danke, dass du mich mit deinem guten Geist erfüllst. Amen. So, und wenn du das gebetet hast mit einem aufrichtigen Herzen, dann darfst du wissen, dass Jesus in dein Leben kommt und dass er diese Sehnsucht in dir sättigen wird. Und ich habe noch einen zweiten Gedanken. Ich bin heute Morgen in der Vorbereitung nochmal an diese Stelle erinnert worden. Ich meine, es ist aus dem Lukas-Evangelium, wo Jesus nach Jericho kommt und dieser blinde Mann hört, dass Jesus in der Stadt ist. Und er hat gehört, dass Jesus ein Gott ist, der Wunder tut. Und er ruft nach Jesus und sagt, Jesus, du Sohn Davids, hilf mir. Und die Menge versucht, ihn zum Schweigen zu bringen. Und je mehr sie das machen, umso mehr fängt er an, nach Jesus zu rufen. Und Jesus hört sein Rufen und er kommt zu ihm und er stellt sich vor ihm und er sagt, was möchtest du, dass ich dir tue? Und er sagt Jesus sein Anliegen und dieser Mann erlebt ein Wunder. Und ich hatte so den Eindruck, dass es wie ist, dass Jesus heute Morgen vor dir ganz persönlich steht und dich fragt, was möchtest du, dass ich dir tue? Und dich einfach einlädt, ihm deine Anliegen zu bringen. Da, wo du einen Mangel hast, da, wo du Versorgung brauchst, egal in welchem Bereich. Und dass Jesus dir in diesem Bereich begegnen will, wenn du dich auf ihn ausrichtest und ihm das bringst. Ich möchte einfach, dass wir uns noch eine halbe Minute nehmen, wo ihr einfach Jesus eine Antwort geben könnt. Wo er vor euch steht und sagt, was möchtest du, dass ich dir tue? Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der in Beziehung mit uns leben will, der in enger Gemeinschaft mit uns sein möchte, der will, dass wir das Entscheidende von dir erhoffen und erbeten, Herr. Und du weißt, was jeder Einzelne vor dir bewegt hat, Gott. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du jedem Einzelnen in seiner Situation begegnest, dass du hineinkommst, dass du Sehnsüchte stillst, Gott, dass du Mangel ausfüllst und dass du neues Vertrauen erwächst, dass deine Worte und Verheißungen wahr und gut sind. Und dass, wenn wir uns auf dich verlassen, wir niemals verlassen sein werden. Dass, wenn wir dir vertrauen, Gott, du dich als vertrauenswürdig in unserem Leben erweisen wirst. Gott, und ich bete um Überführung auch da, wo vielleicht Dinge nicht gut laufen. Ich bete, dass du in Menschen Leben und Herzen hineinsprichst, Dinge zu klären, in Ordnung zu bringen und einfach zu erleben, wie du ein treuer und fürsorglicher Gott bist, der uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Danke, Jesus, dass du um unser tägliches Brot sorgst. Amen.